Ja, schönen guten Abend bei Popspionage. Wir begrüßen einmal unseren Gast für heute, Leo Schatzl. Hallo Leo, es freut uns, dass du heute gekommen bist. Ja Leo, du hast uns jetzt da zwei Nummern gespielt, sehr ruhige Nummern. Mir hat ja das eigentlich nie so taugt, wenn es immer so ruhig war. Und wir haben da jetzt ein kleines Gespräch gehabt und du hast mir erzählt, dass die dir eher sehr taugen. Also sagst du uns ein bisschen was dazu?
Sagen wir mal so, in Brasilien, bei uns gibt es ja so Klischeevorstellungen, Samba, Bossa Nova und so. In Brasilien ist ein riesiges Land, da gibt es irrsinnig viel Musik. Im Gegensatz zu uns, Österreich, also wo quasi so für populäre Musik quasi immer noch der Austropop irgendwie ein bisschen her werden muss, gibt es drüben Musiker Popular do Brasil. Und das ist, wie soll ich sagen, einfach ein eher großes Gebiet, da gehört eben Samba dazu, Bossa Nova. Auf was ich tatsächlich stehe, sind einfach die schönen Stimmen und mir taugt einfach die Sprache, wo ich es nicht verstehe, also der Klang. Und zwei Nummern habe ich mir gedacht, die spielen wir jetzt einfach.
Das ist keine Verbote da in der Sendung.
Und die erste war die Adriana Calcanotto, eine junge Frau, die drüben jetzt also so relativ populär ist und ich finde, sie hat einfach eine sehr schöne Stimme. Wobei die Sachen, das hat man wahrscheinlich auch gehört bei der Nummer, natürlich ist auch sehr vermischen mit dem, was man bei uns vom Pop Mainstream so kennt oder so. Ich finde es trotzdem irgendwie eine nette poppige Nummer. Der zweite war der Caetano Veloso, eigentlich also ein Megastar aus Brasilien, Hauptvertreter von Musica Popular. In dem Fall eine Nummer aus den 60er Jahren, also 60er Jahre war die Zeit, wo eben Bossa Nova und wo sind die in Brasilien auch so 60er Bewegung gegeben hat. Und die damals, also abgesehen jetzt von einem linken politischen Engagement,
es war da damals eine Diktatur und so.
Es war Diktatur und da hat sich eine Gruppe gebildet, also wo nicht nur Musiker, sondern Architekten und Künstler beteiligt waren. Und Caetano Veloso hat sozusagen eine Bewegung gegründet, die hat man genannt Tropicalia, die sich eigentlich von Bossa Nova ein bisschen abgrenzen wollte. Ich kann da nicht so viel sagen, weil ich bin kein Spezialist für brasilianische Musik.
Du sagst uns sehr viel schon.
Was also, mir gefällt ist, also das ist eine Nummer gewesen aus den 60er Jahren. Da heißt Angie und nasst sie Bassa um Rio. Da war der Typ vielleicht, weiß ich nicht, 20 Jahre alt oder so. Und was mir taugt an der Nummer ist, dass sie so extrem relaxed ist. Und mir gefällt das eigentlich, also dass Brasilien also einfach so, also das, diese Gegensätzlichkeiten, also in jeder Beziehung, auch in der Musik, also zum einen hast du eben extreme rhythmische Musik, so wie du gesagt hast, was dir taugt, eben diese
Samba-Baterias
und die Trommeln und der afrikanische Einfluss wahrscheinlich, aber irgendwie im Gegensatz, also einfach dieses totale, langsame, so dahinwiegende, was also auch im Samba, in jeder Musik eigentlich da ist, weil klar, es ist wie Blues oder Rock.
Also, ist schon klar. Ich habe immer das Gefühl, wenn man es da hört, dann ist weg, weißt, das Gefühl ist weg irgendwie und ich bin aber drüben auch schon nicht wirklich zusammengekommen. Ich habe einmal die Bebel Gilberto gehabt, also das ist ja der berühmte, zumindest ich weiß jetzt nicht, wie Verwandte sind oder so, und da, wenn ich mir da eine CD durchhöre, dann taugt man vielleicht auch Lied, aber dann beim Rest, da steige ich irgendwie aus, weil das ist dann für mich immer, ich merke die Unterschiede dann nicht. Also für mich klingt es dann fast gleich. Der Text ist halt anders, oder den ich auch nicht verstehe. und so weiter. Aber Lebensgefühl hast du gerade erwähnt ein bisschen. Wie war das Lebensgefühl?
Naja, so unterschiedlich wie die Musik ist wahrscheinlich, oder wie die Musikbeispiele sind, die ich mitgebracht habe. Es ist zum einen einfach extrem pushend und geil, wie man sagt bei uns. Es zieht dich total mit und auf der anderen Seite halt extrem relaxed. Und also was mir aufgefallen ist, eigentlich in den ersten Wochen, wo wir drüben waren, wo der ganze Eindruck sicher eigentlich ziemlich verfremdet ist, aber für das, dass Sao Paulo ja ihre Stadt ist. Also nicht kein Mensch weiß genau wie viele Einwohner, aber man schätzt so über 20 Millionen. Ihre Verkehrsstaus, ihre Bevölkerungsdichte insofern, weil einfach überall, wo es einen Lebensraum gibt, wer lebt und schläft, einfach auch schon aufgrund von dem extremen, krassen Unterschied zwischen arm und reich. Aber dass ich eigentlich das Gefühl gehabt habe, ich habe keinen Tag erlebt, wo mir irgendwer blöd angefeiert hat, wo mir irgendwer einen Stress gemacht hat, wo ich irgendein unfreundliches Wort gehört habe. Also die Leute haben schon so ein, es klingt jetzt vielleicht blöd, aber so ein...
Das heißt fast ein positives Lebensgefühl oder so.
Total positives Lebensgefühl, wo man einfach das Gefühl hat, also jeder will im... Also man will es einfach, man will den Moment so angenehm wie möglich halten.
Das ist schön, das klingt schön, sage ich jetzt einmal. Gut, was wir völlig vergessen haben, wir haben dich überhaupt nicht vorgestellt. Wenn uns jetzt wer zuhört, keiner weiß, wer du bist überhaupt, außer sagen wir vielleicht Spezialisten, die uns zuhören oder so.
Ja, stell mir vor.
Ja, Leo Schatzl ist Künstler im mittleren Alter, würde ich jetzt einmal sagen. Hat gerade einen Erfolg gehabt, wo wir aber gesagt haben, über den reden wir nicht so. Weil, also du willst drüber reden, aber ich denke mir, du bist jetzt sowieso schon immer da in dieser Mühle drinnen und musst da vielleicht einmal lieber eher dann fragen, wie es weitergeht oder so.
Ja.
Mit dir, das finde ich fast jetzt angenehmer. Und, ja, Popspionage im Radio Froh heute mit Leo Schatzl, der gerade aus Brasilien zurückgekehrt ist. Tom ist auch unser Gast, weil wir machen ja jetzt bald das Projekt drüben, die Astrid Essling und ich. Die langhörigen Zuhörer werden das eh schon wissen. Oder langhörigen
Zuhörer. Die langohrigen.
Die langohrigen, lauschenden Zuhörer werden das schon wissen. Gut, Leo, wie ich damals in Brasilien war, habe ich das Gefühl gehabt, das Land strotzt voller Sexualität. Wie ist es dir da gegangen?
Ja, es strotzt auf jeden Fall voller Sinnlichkeit und das wirkt sich auf die, oder diese Wechselwirkung mit der Sexualität, ist ein permanentes Thema, ganz offen und einfach ein, wie soll ich sagen, einfach ein Scherzthema. Und aber so wie die Kommunikation überhaupt rein, das ist einfach viel direkter und wie soll man sagen, auch mehr auf Körperkontakt betont. Die Leute greifen die dauernd an beim Reden und es ist irgendwie so, ich habe überhaupt das Gefühl gehabt, das ist so eine kindliche Umgangsform, die die Leute haben. Also kindlich jetzt in dem Sinne, also dass sie nicht so zurückhaltend sind. Und das genauso, wenn es darum geht, ein Gefühl zu zeigen, also wieder was taugt oder was nicht taugt, aber auch in der Kommunikation, dass man sich da und angreift und bei den Händen nimmt oder sie auch beim Grüßen und so.
Ja. Das wird hart für mich, ich küsse nicht
gerne. Beim Grüßen, nicht beim Küssen.
Nein, ich habe jetzt gemeint, überhaupt dieses Abbusseln und diese ganzen Dinge.
So, ja.
Ich mag das ja grundsätzlich nicht, ich bin ja da sehr stocksteif, sage ich jetzt einmal. Also für mich ist das dann ein Problem. Das heißt, sie sind in gewisser Weise total offen. Kann man das so
sagen? Das kann man sagen. Ich glaube nicht, dass ich so lange drin war, dass ich alles begriffen habe, was da so abgeht oder wie mir jetzt Gesten genau deuten kann. Aber ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, dass einfach immer im Moment irrsinnig viel entsteht. Also die Leute reden mit dir und es entsteht also für uns ein bisschen ungewohnte, sehr herzliche und innige Stimmung. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, okay, die Dinge sind dann aber auch nicht so verbindlich, wie wir vielleicht erwarten würden oder so. Gell? Also was weiß ich, du machst da was aus mit den Leuten und es ist jetzt einmal grundsätzlich kein Fauxpas, wenn du nicht kommst zum Beispiel.
Oder fünf Stunden spät.
Und auf der anderen Seite triffst du manchmal Leute und dann ergibt sich was und du gehst halt wohin und dann wirst zu irgendwelche Freunden mitgenommen oder in irgendwelche Wohnungen und sitzt schnell mal im Schlafzimmer zum Beispiel oder sozusagen in einem Raum, wo man sagt, halt mal bei uns eher ein bisschen zurück.
Ja.
Also wenn du da bist, bist du da.
Mikasa ist Sukasa oder wie das heißt oder so. Und Improvisation, weil ich habe einmal irgendwie gelesen, sie sind ja stark improvisationsfähig.
Ja, also offensichtlich, weil eben wie gesagt, also du machst da Dinge aus und bist dir nie genau sicher, passiert da jetzt was oder nicht. Und dann entstehen für unser Empfinden vielleicht schon durchaus dann so Gefühle, wo man ein bisschen verunsichert ist und sie denkt, hey, was ist da jetzt los? Und dann, wenn es aber darauf ankommt, dann passiert es. Dann findet es statt.
Da tue ich kurz nur mal dein Projekt ganz kurz ansprechen. Hat das da irgendwie komplett funktioniert? Oder hat es da Schwierigkeiten gegeben?
Sagen du meinst das mein Projekt, mit dem ich eingeladen habe?
Der Projekt, mit dem du eingeladen hast, ja.
Das hat insofern super funktioniert, weil wir waren ja schon im April unten und haben uns da umgeschaut und haben jemanden gesucht, der uns hilft. Und da haben wir die Juliana Asmir kennengelernt, die quasi dann so Produktionsassistenz gemacht hat. Und die war Also in jeder Beziehung super.
Aha.
Das war wieder insofern unglaublich, weil mit der hast du einmal irgendwas ausgemacht und ohne dass du nachfragen hast müssen, hast du gewusst, okay, die kümmert sich um das. Wo es ein bisschen haglicher wird, ist dann sozusagen mit Dritte, das heißt, was weiß ich, die Biennale Organisation oder irgendwelche Leute, die zum Hackeln engagierst. Wobei man irgendwie relativ schnell, ich meine, wir sind ja auch nicht so strenge Arbeitgeber, dass du dann irgendwie merkst, also das haut schon hin und du musst dich irgendwie einfach da, ja, du musst manchmal ein bisschen Geduld haben und du musst dich einfach auf die Leute verlassen.
Ja.
Und kein Stress. Und das ist ja wieder angenehm.
Also sie hassen Stress.
Ich habe das Gefühl, die haben da so irgendwie so eine natürliche Abwehr. Also ich habe das nie erlebt. Also auch in wirklich heiklen Situationen. Und es hat ein paar wirklich spannende Situationen gegeben, also allein von den technischen Komplikationen. Aber ich habe, also ich habe eh vorher schon gesagt, also es war nie irgendwie so, dass einer irgendwie seine ungute Stimmung auslässt oder so.
Aha.
Und das haut im Endeffekt alles hin.
Das klingt schön. Was sagt der Ingo dazu?
Schön klingt es, ja.
Das klingt schön. Gehen wir gleich zu den Verkehrsinseln?
Wie du willst. Können wir über die Verkehrsinseln reden?
Probieren wir es.
Ja. Ich erzähle dir einfach was.
Genau.
Wenn du zu viel sagst, einfach hör auf. Ich spiele mir nochmal. Aber das mit den Verkehrsinseln, damit sich überhaupt wer auskennt, war so eine Geschichte. Ich habe irgendwie vorher mich mit, aus irgendeinem Grund, ist uninteressant, mit Verkehrsinseln zu beschäftigen angefangen. Und habe dann mit Leuten von der Kunstuni in Linz auch ein paar Projekte zum Thema Verkehrsinseln gearbeitet. Zum guten Teil auch Projekte von denen waren und Ideen von denen. Ich glaube, das wird zu weit führen, das jetzt im Detail auszuführen. Aber das Thema,
das heißt, Verkehrsinseln, das hat begonnen da in Österreich.
Das hat in Österreich begonnen. Aber sozusagen dadurch war irgendwie diese Situation Verkehrsinseln in meinem Kopf verankert. Und mit Verkehrsinseln kann man sich jetzt vorstellen, einfach nicht diese klassische Verkehrsinsel im Kreisverkehr, sondern überhaupt einfach Restflächen innerhalb von einem Verkehrssystem, in dem Fall natürlich in der Stadt, die überbleiben, weil es einfach, weiß ich nicht, zwischen einem Autobahndreieck und einer Autobahnbrücke innerhalb von einem Kreisverkehr oder so einfach ein bestimmtes Territorium aussparen, das normalerweise nicht benutzt wird. Und drüben, wie soll ich sagen, einfach aufgrund der Armut unter Umständen bevölkert wird. Bevölkert hast, also dass sie Leute dort ansiedeln und wirklich dort leben. Und mir ist das aufgefallen, wie wir dauernd durch die Stadt gefahren sind und ich habe mir dann gedacht, das wäre vielleicht einmal interessant, dem ein bisschen nachzugehen. Und wir haben dann eher spontan einfach einmal ein paar Leute angeredet. Wir hast in dem Fall eben auch die Juliana, die da als Assistentin oder als Dolmetscherin dabei war, als Mitarbeiterin.
Das war auch, habt ihr hier Englisch verständigt? Oder?
Wir haben uns Englisch verständigt.
Ja.
Und ich meine, es war für mich halt auch irgendwo so ein Versuch, weil, ich meine, ich war ein Fremder drüben, auch wenn du mit den Leuten gut zusammenkommst, aber irgendwo bleibt einfach so eine Barriere. Und ich habe das Gefühl, also ich möchte einfach irgendwie ein bisschen mehr in diese ganze Stadt reinkommen, reinsickern oder das irgendwie verstehen. Ich weiß nicht, ob ich es verstanden habe bis jetzt. Aber es haben sich einfach Begegnungen ergeben, dadurch, die mich irgendwie beeindruckt haben. Und das, also ich will da jetzt nicht alle Beispiele abzählen, aber wir haben zum Beispiel einen Typen besucht, der hat auf einer Verkehrsinsel gelebt, in einem eher wohlhabenden Viertel, in Pinheiros, der dort, also Verkehrsinsel muss man sich vorstellen, zwischen einer großen Hauptdurchzugsstraße links und rechts drei Fahrspuren und dazwischen so ein Grünstreifen mit 3x 80 Meter. Und der lebt dort und sitzt den ganzen Tag dort und macht irgendwelche Aufzeichnungen. Und wie wir mit ihm geredet haben, haben wir darauf gekommen, der lebt seit 12 Jahren dort. Und hat auch sozusagen sein ganzes Hab und Gut dort und dann eine schwarze Plastikplane verpackt. Und hat er, wenn man so will, sozusagen so eine Sammlung von Treibgut von der Straße. Seien es jetzt Rotkoppen oder seien es Bettflaschen oder ja, alles Mögliche, fein säuberlich geordnet und verwertet das und benutzt das. Und hat sich da so eigenes, fast so wie ein Robinson, der auf einer Insel lebt, versucht halt aus diesen Dingen irgendwelche Behelfe zu machen. Also was weiß ich, halt zerschneidet die Bettflaschen, macht sie da irgendwelche Behälter draus, macht aus einer Rotkoppen ein Pfandl oder so irgendwie.
Das heißt, der Koch da dort?
Der Koch da dort. Und ich muss dazu sagen, also das Ganze war kein Projekt, sondern das war eher so eine Projektrecherche, wo wir gesagt haben, wir schauen uns das einmal an und schauen, was passiert da überhaupt und wie kann man was kann man daraus machen oder so. Auf der anderen Seite erlebst natürlich also mit solchen Begegnungen dann auch, wie die Situation für die Ärmsten in der Stadt ist. Und es ist
traurig eigentlich.
Es ist traurig, es hat irgendwie was Faszinierendes, weil du einfach merkst, dass also diese Art von Überlebensfähigkeit und auch diese Art von aus diesen minimalsten Mitteln eigentlich was zu machen, wo man manchmal das Gefühl gehabt hat, also es ist okay für die Leute. Also ich würde nicht sagen, die haben genug oder so, das wäre ein Hohn, aber sie machen das Beste aus ihrem Leben. Und es ist irrsinnig schwierig, weil ich meine, unsere Begegnungen, die haben sich halt vielleicht auf ein paar Stunden beschränkt. Ein paar Mal haben sie auch so kleine Freundschaften geknüpft, aber es entstehen halt dann so Konstellationen, wo man sich denkt, okay, was tue ich jetzt sozusagen mit meiner Neugier, was fange ich selber damit an, beziehungsweise was können die damit anfangen. Aber so aufs Erste habe ich jetzt irgendwie ein bisschen den Eindruck gewonnen, man kann von dem sehr viel lernen.
Aha.
Ja, das ist jetzt schwierig zu erklären, aber also jetzt in einer ganz pragmatischen Weise habe ich manchmal das Gefühl gehabt, das ist wie wenn du zu einem eingeborenen Stamm kommst, der von mir aus in einem Dschungel lebt oder so, wo du einfach überrascht bist, also wo Überlebensfähigkeiten oder Überlebenstugenden irgendwie da sind, die in unserer Zivilisation sozusagen auch schon lange verloren sind und so. Und ich hab auch irgendwie versucht zu vermeiden, mich auf die dramatischen Seiten nicht so einzulassen, weil die du dann sehr hilflos fühlst, weil was sollst du tun?
Ist ja klar. So. Man ist ja dann in gewisser Weise ja ruhig.
Ich weiß nicht, aber es ist irgendwie, es ist ein schwieriges Kapitel. Es ist aber auf der anderen Seite auch wieder so, dass du so Begegnungen gehabt hast, wo du so eine Freidenken gehabt hast, dass du das Gefühl gehabt hast, dass du dort warst und dass die sozusagen einfach deine Aufmerksamkeit auf die Leute gehabt hast, dass sie dir mitteilen haben können. Hat denen schon ertaugt. Ich meine, natürlich hat man denen auch was gegeben oder so, aber du weißt halt, ich meine, das hilft denen in
Ansatzweise
aus der Situation aus. Und was einfach als Phänomen natürlich nicht uninteressant war, wie sie sozusagen Leid an, also jetzt rein, auch wieder rein pragmatisch oder rein technisch, wie sie die an eine bestehende Architektursituation oder so weiter, wie sie die da. Also manchmal fast insektenhaft, wie sie die da anhängen. Also wir haben so Behausungen gesehen, die haben eher erinnert an, weiß ich nicht, wie Wespennester oder wie wenn sie Schwalben irgendwo aus dem, was sie so finden in der Umgebung und mit Spucke dann irgendwie was auf eine bestehende Mauer kleben. Also das hat oft durchaus den Eindruck gehabt oder so, gell?
Nee, im Prinzip in so einem Moloch wird ja jeder Mensch zum Insekt eigentlich.
Naja, in gewisser Weise schon.
Also gerade wenn zu viel aus einem geballten Raum, gell, das ist ja fast ein Horror, also wenn es jetzt alleine auch von der Zeit, die da drauf geht.
Und ich meine, muss man natürlich auch dazu sagen, es gibt dort natürlich kein vergleichbares soziales Netz, also darum ist das überhaupt möglich. Also ich meine, die Leute werden halt geduldet auf den Verkehrsinseln oder in diesen Randzonen, weil es keine Alternative gibt. Und fast jeder, mit dem wir geredet haben, hat gesagt, na okay, es waren schon da vom Magistrat quasi, von der Stadtverwaltung, und haben gesagt, sie müssen weg, aber das ist schon wieder 2 Jahre her. Es gibt quasi keine Alternativen und so.
Hast du auch was mitgekriegt, sagen wir jetzt, wie es zum Lohnerstengern, dem Arbeiterpräsidenten, der da jetzt ist, oder?
Das hat mich schon interessiert, aber das sind nicht schwierige Themen. Also, jeder hat sich mehr erwartet natürlich. Ja. Und ich denke mir, die Problematik in Brasilien, das ist zu tief, dass das in einer Amtsperiode natürlich nicht geht.
Ja.
Ich kenne jetzt keine Details, wie gut die Maßnahmen vom Lula greifen und wie gut die funktionieren. aber die Leute sind halt dann, die erwarten sich halt dann, dass da irgendwie eine Verbesserung ihrer Situation innerhalb von ein paar Jahren passiert. Für manche hat das zutroffen und andere haben überhaupt nichts davon gespürt. Ja. Also dementsprechend unterschiedlich sind auch die Feedbacks. Und in Sao Paulo zum Beispiel war ja, wie wir drüben waren, war ja die Bürgermeisterwahl. Sozialistische Bürgermeisterin geben und die ist eben nicht mehr gewählt worden.
Ja.
Wobei das auch insofern...
Das heißt, sie war lange neustehend?
Ja, sie ist aus derselben Partei.
Ja. Okay.
Sozialistin, auf der anderen Seite halt auch wiederum zum Beispiel auch wieder ein bisschen widersprüchlich, eine Dame aus einer der reichsten Familien Brasiliens.
Ja.
Und eine Dame, die eigentlich eher aus dem Medienbusiness kommt und sozusagen also wie weit man der jetzt diese sozialistische Gesinnung wirklich abkaufen kann, ist ein anderes Thema.
Das ist wirklich, ja.
Und auch die Leute, die wir kennengelernt haben, die ja jetzt nicht, natürlich nicht aus dieser Unterschicht, aus dieser sozialen Unterschicht kommen, sondern die studiert haben, die irgendwo im Kunstbereich irgendwelche Jobs gemacht haben, die haben auch gejammert über die Dame, aber sie haben auf der anderen Seite keine Alternative gewusst.
Ja, bevor wir da jetzt nochmal zu den Verkehrsinseln kommen, wenn wir gesagt haben, hast du jetzt irgendwie, abgesehen von der Musik, andere tolle Kunst gesehen, die dir jetzt sagen wir, imponiert hat, von den Brasilianern meine ich jetzt? Ich meine jetzt nicht so sehr von der Biennale oder so, sondern sagen wir, wenn man da durchgeht, kriegt man da was mit, schaut man sich da Galerien an oder...
Naja, was mich fasziniert hat drüben, aber eigentlich auch wieder nur im Kontrast zu dem, was wir gewohnt sind, ist, dass zum Beispiel Sao Paulo eine riesige Stadt ist, die... Also im Gegensatz vielleicht zu dem, wie wir Städte gewohnt sind, also die eher so konzentrisch geordnet sind oder so. Also ein vollkommen irres und für uns unnachvollziehbares strukturelles Gefüge ist und so. Und ich meine, man muss dazu sagen, Sao Paulo ist, glaube ich, weltweit die Stadt, die am meisten gewachsen ist. Also vor der Jahrhundertwende haben die, glaube ich, noch unter 1 Million gehabt und die Hauptbooms haben stattgefunden in die 20er, 30er und die 50er, 60er Jahre, also wo die Stadt am meisten gewachsen ist. Plus natürlich nicht zu vernachlässigen die ganzen Entwicklungen von den Favelas, die angeblich erst so ab die 80er Jahre eingesetzt haben, wenn ich da richtig informiert bin. Aber im Gegensatz zu unseren Städten ist auch sozusagen die Grundsubstanz von der Stadt viel mehr auf den Modernismus gebaut. Und das ist natürlich ein irres Bild, weil dass du eine Unmenge wirklich eine super gute Architektur siehst, die aber auch schon alt ist und abgefuckt und eine Patina hat und so.
Ja.
Das sind wir nicht gewohnt und dadurch hat das natürlich eine gewisse Art von Bizarrheit und hat manchmal für mich einfach wirklich gewirkt wie Städte, die man halt kennt aus Science-Fiction-Geschichten, Blade Runner und so. Und hat für mich auch diese Vermischung, dieses Konträre, also dass du... Es gibt da Levels, wo du richtig spürst, also da sind drei Stadtautobahnen übereinander und auch parallel rundherum die Architektur ist so schichtweise aufgebaut. Und da hast du dann wirklich das Gefühl, also okay, es gibt einfach ein Unten und ein Oben. Es ist ja so.
Becher, Alter. Das ist auch Sitachi Becher. Sitachi Alter oder so ähnlich. Gut, kommen wir nochmal zu den Verkehrsinseln. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was...
Naja, da hat es viele Geschichten gegeben. Ich will jetzt nicht sozusagen auf die Armut, auf der Armut hängen bleiben, weil, wie gesagt, also irgendwie fühlst du dich dem Ganzen eh irgendwie ziemlich hilflos ausgeliefert, aber du bist mit so Situationen dann konfrontiert, was du denkst, ja, was geht da ab oder so. Also es hat eine Situation gegeben, da haben wir einen Müllsammler getroffen, einen jungen Burschen auch aus dem Nordosten, der uns erzählt hat, er hat auf einer Insel gelebt, 2 Jahre. Und mit dem sind wir auf die Insel gegangen dann und dann hat er uns alles gezeigt. Also das war fast so, wie wenn du in einen Wald reingehst oder so. Also riesige tropische Bäume und jeder war irrsinnig gesehen. Also fast idyllisch. Und dass du wirklich das Gefühl gehabt, du bist auf einer Insel, dann hat er uns gezeigt, die Wasserstelle, wo sie Wasser hergehabt haben. Das ist sozusagen, da macht ein Schacht, ein Kanalschacht. Da haben sie den Betondeckel weg da. Und da kraxeln sie halt dann 5 Meter runter und da ist sozusagen einfach eine Leitung von der öffentlichen Wasserversorgung und da holen sie sich dann das Wasser auf. Und egal, wir waren mit dem auf der Insel und er hat uns halt so erzählt und dann habe ich einen Typen gesehen und das war für mich so ein irres Bild. Der liegt auf einer Tür, da liegt eine Tür im Gras und der Typ liegt auf der Tür und schläft.
Eine Tür im Gras.
Und irgendwie, weißt du, das sind so, manchmal so Situationen, du denkst, du bist irgendwie in einer Theaterinszenierung, das kommt irgendwie von Beckett sein oder so. Und der Typ ist dort gelegen, wie wenn er gerade durch die Tür irgendwie aus dem Boden rausgekommen war und sich da draufgelegt hat. Und wir haben dann auch gefragt, also warum er da? Er hat gesagt, er lebt nicht auf der Insel, sondern er lebt in irgendeinem so einem Ort Obdachlosenheim in der Nähe. Und seine Antwort war, weil er vor der Welt verschwinden wollte. Und das kriegt dann manchmal so Züge, wo du denkst, also du bist eigentlich sozusagen wirklich in einer Parallelwelt gelandet.
Ja.
Diesen anderen Typen, der uns eben vorher die Insel erklärt hat, der ist dann sozusagen zu seiner neuen Wohnstätte zurückgegangen, weil seine Freundin ist schwanger und die haben unter einer Autobahnbrücke gelebt und denen ihr Haus, musst du dir vorstellen, das war eine Holzkiste mit, weiß ich nicht, 1,80 Meter mal 1,40 Meter, aus alten Brillen zusammengenagelt, mit irgendwelchen Planen verhängt und das Ganze war so groß wie ein kleines Doppelbett oder so. Ein Doppelbett für kleine Leute. Und während wir weg waren, haben sie zusammengerannt und haben das alles hergerichtet, so wie wenn wer zu Besuch kommt und in dein Schlafzimmer kommt. Dann haben alles, dann haben sie einen Fernseher drinnen gehabt, einen kleinen, den sie Müll gefunden haben, aber sie haben keinen Strom. Weißt du, wo die Dinge so symbolhaft werden. Und dann haben sie die ganzen Stofftiere, die so sie aufgekommen haben für das Baby, das noch nicht da war, die haben sie dann so eingesetzt in die Hütten. Und sie haben eine vollkommene Idylle geschaffen. Also die Schöne war wie. Wie wirst du das in irgendeinem beschissenen Haushalt bei uns finden könntest. Und in diesem Moment ist das alles komplett weg. Oder sie erklären da, wie sie ihren Müll sortieren und machen das mit einem Berufsstolz. Es ist unglaublich. Ja. Und irgendwie, weiß ich nicht, aber es hat mir angezogen, es war laufend. Also dann die Freien von denen, dann haben die Nachbarn gekommen, das waren zwei Transvestiten, die irgendwie sie ausgeputzt haben, weil sie gewusst haben, dass wir fotografieren und filmen. Und die dann so ein bisschen geschamig helfen sie mit, aber du spürst, das taugt ihnen total, dass man es auch fotografiert und dass man es einfach sieht und dass man es respektiert und dass man ihnen zurückgeht, hey, super, ihr seid lässig, ihr schaut super aus und so.
Und Fernsehen? Weil sie sind ja fernsehverrückt in gewisser Weise.
Ja, Fernsehen furchtbar. Oder Österreicher, berühmter Österreicher, dazu beigetragen, bevor die Zeit.
Mir auch nicht, der war aber damals, wenn wir drüben waren, war er schon Chef vom Globo TV, oder wie das heißt. Mhm. Ich habe den Namen auch vergessen.
Aber man würde sagen, einfach internationaler Schwachsinnsstandard. Allerdings muss ich auch sagen, es hat sehr viele Dokus gegeben auf einem Kanal, war aber nicht Globo. Wo es halt sehr viel um brasilianische Kultur geht, was natürlich für uns auch wieder interessant ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Fernsehen so eine tolle Sache war da drüben.
Also nein, ich habe mir gedacht, so die Telenovelas.
Ach so, die Telenovelas.
Weil da sind sie schon, irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, zumindest stark interessiert oder so, oder verfolgen diese Schicksale.
Ja, das siehst du in die Favelas, überall die Fernsehantennen und so. Ich mein, klar, fair. Aber das hast du in jedem dritten Weltland, das Fernsehen einfach sozusagen neben dem billigen Kinshasa sozusagen die
das
Hauptdroge
haben wir ist. Erwähnt, genau. Caperinha Kinshasa.
Ja.
Gut, wir kommen zu unserer Abschlussrunde. Leo, ich habe da jetzt stehen, ob du dir vorstellen kannst, in Brasilien zu leben.
Puh, das ist eine schwierige Frage.
Also, natürlich.
Also was ich mir auf jeden Fall gut vorstellen kann, ist, dass ich wieder umfahre und länger drüben bleibe und vielleicht mir ein bisschen mehr bemühe, die Sprache zu lernen.
Ja.
Sagen wir so, es gibt irrsinnig viel, was man vorstellen kann, das möchte ich gerne noch sehen. Oder möchte ein bisschen mehr reinkommen in die Sachen.
Meinst du jetzt speziell in der Stadt oder überhaupt Brasilien als Land?
Sowohl in der Stadt,
ja.
Weil da habe ich das Gefühl, da habe ich noch viel nicht gut genug gesehen und nicht gut genug kennengelernt und vor allen Dingen auch das Land natürlich. Also ich meine, klar, wenn man so viele Sachen erzählt wird, von dort, wo du hinfahren wirst, von Bahia, die ganze afrikanische Kultur, die dort ist, oder der Nordosten, vor allen Dingen, der mich sehr interessieren würde.
Der Nordosten ist eher die ärmere Region.
Ärmere Region, ja.
Ich war einmal da oben nämlich, fast an der Grenze zu Guyana. Das hat ja ganz schier ausgeschaut eigentlich. Also da haben sie auch so riesige Straßen gebaut und was weiß ich was. Aber da habe ich ein schönes Erlebnis gehabt, ich war dann in einer Art Disco. Und das war einfach ein Hitten praktisch, ein riesengroßer Hitten auf einem freien Feld. Und da ist dann die ganze Jugend dieses Ortes, ich weiß nicht mehr, wie der geheißen hat, eigentlich müsste ich das schon wissen, aber er fällt mir jetzt nicht ein, sehr wurscht. Und das sind da die kommen tanzen und das war sehr schön eigentlich. Und das machen sie ja für mich gleich, tanzen. Ich würde jetzt da extra tanzen lernen und habe es nicht geschafft. Und hoffe, dass ich vielleicht drüber ein paar Tanzschritte lerne, weil das ist ja eine tolle Kommunikationsmöglichkeit, sage ich jetzt einmal.
Ja, das habe ich mir auch vorgenommen. Nur ganz kurz, also ich habe das nur erlebt, wie Silvester jetzt wieder drüben war. Eigentlich eine furchtbare Veranstaltung auf der Avenida Paulista, Hauptstraße in Sao Paulo. Und ich glaube, da waren über 1 Million Leute.
Wahnsinn.
Die Seitenstraßen sind abgesperrt worden mit Polizei. Zuerst habe ich geglaubt, du bist irgendwo in einem militärischen Ausnahmegebiet. Jeder ist abgeklopft worden, aber irgendwelche, also ist abgesehen von Waffen, aber ob irgendwelche Glasflaschen dabei hat und irgendwas, was halt da Gefahr verursachen könnte. Aber wie sie die Leute auf der Straße bewegen und wie sie dem hingeben, das ist unglaublich.
Das heißt, da haben sie gar nichts getrunken, oder was?
Naja, ich habe die Vermutung, es hat bei einer so einer Polizeibarriere hat's eine riesige Latschen gegeben, da haben sie offensichtlich also Binger ausgeladen, den sie die Leute weggenommen haben, aber die Leute haben dann so Plastikflaschen mitgehabt, wo sicher Binger oder Sekt oder keine Ahnung was drinnen war.
Ja, wir sind jetzt, es ist 1 Uhr, das heißt, wir sind am Ende unserer Sendung. Ich möchte mich beim Leo herzlich bedanken.
Ja,
Leo,
mich.
Danke, es war toll, mit dir zu arbeiten. Guten Abend.
Guten Abend.